Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten eigentlich große Pläne für die nächste Woche. Wir wollten eigentlich sehr, sehr viele Ukraine-Folgen machen, wollten mit verschiedenen Menschen sprechen. Ein Jahr, nachdem jetzt dieser Krieg begonnen hat und noch immer läuft, die Frühlingsoffensive der Russlands hat begonnen und damit auch wieder neues Leid. Putin verspricht grausamerweise kein Ende dieses Krieges. Biden war heute, am Montag, in Kiew und hat sich mit Zelensky getroffen. Also der Krieg ist im vollen Gang. Wir wollten sehr, sehr viele Folgen dazu machen. Aber das haben wir nicht gemacht. Ich habe mich am Wochenende mit Lena getroffen und ein Gespräch geführt. 1,5 Stunden. Dieses Gespräch könnt ihr jetzt hören. Lena ist 21 Jahre alt, kommt aus Kiew, ist direkt am Anfang des Krieges geflohen und sie hat hier in Deutschland ein neues Leben begonnen. Und vor allem hat sie Deutsch sprechen gelernt. Sie spricht fließend Deutsch. Und wir beide unterhalten uns darüber, was es bedeutet, aus einem Kriegsgebiet zu fliehen, was es bedeutet, wenn das Leben dadurch verändert wird und wie man damit umgeht, wenn das Leben trotz dieses Krieges doch eigentlich ganz schön cool ist. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du entschieden hast, ich muss mein Land jetzt verlassen?
Ja, sehr genau, ja.
Was war das für ein Moment?
Ich war im Keller mit meinem ehemaligen Freund, weil wir zusammen waren, als der Krieg angefangen hat. Und er hat gesagt, dass er gar nichts machen will, weil er einfach eigene Komfortzone hat. Und ich dachte, der Krieg passiert jetzt, also verstehst du das nicht? Und das war der Moment, als ich verstanden habe, dass ich mit einem Menschen bin, mit dem ich nie weiter, mit dem ich mich nicht entwickeln kann. Weil er sich nie bewegen will. Er will einfach da sitzen, weil es ein bisschen bequemer ist, als es vielleicht woanders wäre. Das war der erste Grund. Aber der zweite Grund, der, glaube ich, noch stärker war, in Kiew gibt es auch zwei Seiten, genauso wie in Berlin, glaube ich, auch. Ja, also die linke Seite und die rechte Seite. Und wir waren auf der linken Seite. Ich dachte mir, dass es vielleicht theoretisch möglich wäre, dass die Brücken zerstört werden könnten und dann können wir nie, nie wieder nach Westen fliehen. Und das war die größte Angst meines Lebens, dass ich nie wieder nach Westen fliehen kann. Und das war so eine riesige Motivation für mich, einfach jetzt den Ort zu verlassen. Und
du hast es also nicht, du hast nicht irgendwie das geplant, sondern gesagt, ich muss jetzt los. Und hast du dann irgendwie, was hast du dann mitgenommen? Hast du deinen Rucksack gepackt und alles reingeworfen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Meinen Koffer, ja, genau. Ja, das haben wir, also wir wohnten in einem riesigen Gebäude, so 20 Stöcke, glaube ich. Mhm. Genau. Und wir waren im 14. Stock. Und als alles angefangen hat, sind wir einfach, ohne sich umzukleiden, einfach nach unten gerannt, also direkt in den Keller. Ja, aber dann dachten wir, okay, wir können nicht so lange im Keller sitzen, wir brauchen irgendwas, Essen, Sachen und alles. Deswegen haben wir alles gepackt, also wir sind nach oben gegangen, alles gepackt und mit unseren Sachen wieder nach unten gegangen.
War das alles am 23. Februar? Also um 5 Uhr ging es, also es ging, glaube ich, um 5 Uhr morgens am 23. Februar ungefähr ging es, glaube ich, los. Oder 24. Februar.
Ja, genau.
Und das war alles in diesen wenigen Stunden morgens.
Ja, ja.
Und gab es irgendwie so ein Wispern, so ein Gefühl in der Ukraine, da kommt bald irgendwas?
Ja. Ja, das ist so, also rein psychologisch betrachtet, es ist ein mega, mega interessanter Effekt, wenn alle so unterbewusst verstehen, dass es wirklich vorkommen kann, dass es real ist, aber sie wollen es nicht begreifen, sie wollen es nicht akzeptieren. Viele Leute haben zum Beispiel das Geld, also die Währung gewechselt, Krimnas gegen Dollars oder Euros, oder ja, diese Rucksäcke, Notfallrucksäcke gepackt, obwohl alle auch gesagt haben, ja, wir müssen uns entspannen, ja, die sind einfach politische Spiele, alles gut. Und trotzdem haben alle so sich ein bisschen darauf vorbereitet.
Ich war ja auch als Journalist in der Ukraine mehrere Male während des Krieges und es war ja vorher auch ein Krieg, nur niemand hat ihn so richtig bemerkt.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant, weil zum Beispiel in Kiew wurde immer gesagt, na hier betrifft uns das nicht. Das ist alles Mariupol, das ist der Osten, das ist so weit weg von Kiew. Und die im Osten haben gesagt, die Westukrainer, die interessieren sich überhaupt nicht für uns, die lassen uns hier einfach zurück und alleine. Auch die Politik interessiert sich nicht für uns. Wie überrascht warst du als Kiewerin, dass der Krieg bis jetzt plötzlich sogar bis an die polnische Grenze reicht?
Das ist eine gute Frage. Nicht wirklich überrascht, sondern das ist schwierig zu erklären. Aber nee, das ist auf jeden Fall keine Überraschung. Das ist nicht, dass man Überraschung nennt, eher Akzeptanz.
So schnell? Also hat man das dann sofort akzeptiert? Also innerhalb von Stunden hast du dann akzeptiert, es ist jetzt Krieg. Der erste Schritt ist, ich renne in den Keller. Der zweite Schritt ist, ich muss aus der Stadt raus.
Ja.
Und wie viel Zeit ist vergangen zwischen Keller und ich muss aus der Stadt raus?
Eine Nacht.
Eine Nacht nur?
Ja.
War dir sofort klar, das dauert ganz lange, das ist auswegslos, ich muss hier weg?
Zumindest ein paar Monate sicher.
Ja.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass es halt 3 Tage dauert und das war's, nee.
Bist du davon ausgegangen, dass Russland die Ukraine einnehmen wird in diesen ersten Stunden?
In der Ukraine benutzt man sehr viel Telegram. Und da gibt es auch offizielle Kanäle, Nachrichten, alles. Und ich habe natürlich allem folgt, so sehr aktiv, alle 5 Minuten. Und es scheint nicht der Fall zu sein, dass Russland Kiew oder Ukraine so schnell einnehmen kann. Nee, weil wir auch sehr schnell alle Kräfte wurden irgendwie gesammelt und wir haben uns verteidigt.
Ja.
Deswegen. Ja, ich habe es auch gelesen, so diese Geschichte, vielleicht, du kennst das sicher auch, dass ein russischer ein russischer Agent, oder wie heißt es auf Deutsch? Also er hat ein paar Dokumente der ukrainischen Regierung vor, glaube ich, 3 oder 4 Stunden vor dem Anfang des Krieges übergeben. Und er wurde natürlich erschossen, so an dem nächsten Tag, glaube ich. Also ukrainische Regierung wusste das vor 3 Stunden oder so. Ja. Deswegen hatten sie so ein paar Stunden, um die Kräfte zu sammeln und so.
Das ist schon auch beeindruckend, wenn du überlegst, dass du so in 4 Stunden so viele Kräfte sammelst, dass du eben einen Aggressor wie Russland in dem Moment aufhalten oder die Pläne unterbrechen kannst. Nochmal zurück zu deinem Freund, weil das finde ich auch interessant. Was meinst du mit diesem, dass er nicht aus seiner Komfortzone rauskommt? Wollte er nicht kämpfen? Hast du von ihm erwartet, dass er kämpft? Oder hast du von ihm erwartet, lass uns zusammen flüchten?
Lass uns zusammen flüchten. Also kämpfen würde er eher nicht, weil er, glaube ich, so physiologisch dafür nicht wirklich gut geeignet ist. Ja. Aber ja, ich habe es natürlich erwartet, dass wir zusammen eine Entscheidung treffen und ganz schnell unser Kram packen und rauskommen. Kennst du vielleicht auch den Spruch, dass wenn die Zeiten schwieriger werden, dann zeigen Leute ihre echten Eigenschaften. Das war genau der Fall. Das war genau der Fall. Ich habe es nie früher so richtig bemerkt, wie faul er eigentlich ist und ängstlich auch. Er hatte so, ja, ich verstehe, dass andere Leute reagieren so komplett anders darauf, das ist ganz normal, aber er ist nicht der Mensch, mit dem ich weiter so etwas aufbauen konnte.
Welche Eigenschaften sind bei dir deutlich geworden durch diese schwierigen Zeiten?
Flexibilität, auf jeden Fall. Und ich bin noch aktiver geworden, obwohl ich immer aktiv war, aber jetzt ist es noch. Ich habe alle meine Kräfte mobilisiert, sozusagen. Ja, aber das war erst später.
Wie war dein Leben in der Ukraine, bevor der Krieg angefangen hat, bevor es zu diesem Angriff kam? Also was hast du in Kiew gemacht?
Ich habe studiert.
Was hast du studiert?
Also das war Fernstudium. Ich war genau.
Ist nicht schlimm, mein Vater hat auch Fernstudium gemacht.
Also, ja, ich war am Überlegen, weil ich einen Studienwechsel gemacht habe und ich hatte nur mein Fernstudium und ich habe auch parallel gearbeitet, weil wir, also ich und mein ehemaliger Freund, hatten einen gemeinsamen Traum, wollten zusammen komplett auswandern und dafür brauchten wir natürlich viel Geld, deswegen habe ich gearbeitet, ich habe meine Wohnung vermietet und einfach viel Geld verdient, damit ich sparen kann.
Was hast du so gearbeitet?
IT-Bereich.
Okay, lustigerweise viele Ukrainer und Ukrainerinnen arbeiten ja im IT, sind Coder, Videospiele werden programmiert, jetzt nicht mehr. Es hat mich immer beeindruckt, dass dieses Land, also ich bin ein großer Freund der Ukraine, fühle mich sehr wohl in diesem Land, mag auch, dass es sich an manchen Stellen so kaputt und alt anfühlt, aber die Leute dann nichts haben, aber dir trotzdem eine Rübe anbieten zum Mittagessen. Komm rein, wir essen Rüben. Ja. Und trotz dessen war das ein Wahnsinn, Kiew wahnsinnig modern. Also du kamst in diese Stadt und du hast gemerkt, hier sind ganz viele junge Leute, die irgendwas für sich und ihr Land verändern wollen. Und das hat mich sehr beeindruckt immer, wenn ich da war. Und dann auch noch im IT-Bereich.
Ja.
Fand ich irgendwie gut.
Ja, das ist ja auf jeden Fall. Das ist unser, glaube ich, das ist der stärkste Bereich, der es bei uns gibt. Und ich sage dir warum. Weil es, also in dem Land, wo es nicht so gut mit der Wirtschaft läuft und anderen Bereichen, ist es immer sehr einfach, einem Menschen, der gute Kenntnisse und Fähigkeiten hat, einfach einen Laptop zu geben und er wird alles machen. Du brauchst nur einen Laptop, WLAN und einen Menschen, das war's. Mhm. Du brauchst keinen Betrieb, du brauchst keine Fachkräfte, das war's. Dafür, und ja, dazu kommt noch, dass man keine richtige Ausbildung braucht, um im IT-Bereich zu arbeiten.
Was hast du dann aber studiert im Fernstudium als erstes?
Ich habe Medizin studiert und dann als Fernstudium Marketing. Marketing.
Interessante Kommunikation.
Ja, ich weiß. Also nur weil die zweite Uni ist überall so relativ anerkannt. Deswegen wäre es leichter, dieses Diplom dann woanders im Ausland anerkennen zu lassen.
Stimmt, Medizin im Ausland ist immer schwierig, wenn man zum Beispiel auch noch, also der, jetzt ist der Wunsch ja groß, noch größer als noch vor 2014 Mitglied der EU zu werden. Danach erst, wenn die Ukraine Mitglied der EU wäre, dann wäre ein Medizinstudium anzuerkennen im Rest der EU auch. Aber jetzt wäre es schwer. Du würdest Medizin studieren, könntest es nur in der Ukraine wahrscheinlich verwenden.
Und in Indien, glaube ich.
Und Indien.
Ja.
Aber in welchem Semester warst du?
Medizin oder?
Ja, Medizin.
Im fünften.
Hätte man dich jetzt nicht eigentlich in der Ukraine auch gebrauchen können und das, was du über Medizin weißt?
Nee, weil okay. Nee. Im fünften Semester ist es noch zu früh. Also unsere Ausbildung sieht ungefähr so aus, dass du im ersten, zweiten Semester einfach ukrainische Geschichte, ukrainische Sprache lernst, Philosophie, keine Ahnung, Kunst und Anatomie. Super, super. Und erst ab dem dritten Semester fängt es damit an, mit der richtigen Biologie-Sachen und so.
Ja.
Deswegen.
Ich habe tatsächlich auch auf meinen Reisen junge Ukrainerinnen kennengelernt, die gesagt haben, ich möchte erste Hilfe leisten, ich gehe an die Front, ich unterstütze meine Brüder, hauptsächlich Brüder, in diesem Kampf. Hast du dich auch manchmal gefragt, müsste ich nicht in meinem Land sein und auch meine Brüder und Schwestern unterstützen in diesem Kampf?
Das wollte ich mit 14, 15 machen. Ich bin also deswegen habe ich damit angefangen, Medizin zu studieren. Kampfchirurgen werden.
Ja.
Ja, genau. Das war mein Traum.
Frontmediziner.
Ja, Mediziner, genau. Mediziner, aber genau, also der Chirurg, der an der Front ist.
Ja.
Genau. Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der Wirtschaft und mit politischen Sachen beschäftigt und ich habe es einfach verstanden, dass es Zeitverschwendung für mich wäre, weil ich nur eine Lebenszeit habe und Kriege passieren immer ständig und das ist nur irgendwelcher romantisierter Traum, der einfach keine realen Ziele im Leben darstellt.
Ja. Es ist hochfaszinierend, dass du das sagst, weil ich genau die gleiche Einstellung zum Krieg habe, weil seit der Krieg in der Ukraine ist, gibt es die Debatte auch in Deutschland, würde Noah, der hier mit im Raum sitzt, würde Marlon, würden wir in den Krieg ziehen für Deutschland? Ich sage immer rigoros, niemals. Du stirbst und keinen interessiert's. Und es verändert auch nichts an dem Verlauf der Geschichte, dass du dieses eine Leben, was du hast, für diesen Krieg eingesetzt hast. Das kann man als feige interpretieren.
Ja.
Ich würde aber eher sagen, es ist reflektiert und schlau, dass man so handelt. Weil wem nützt es was, dass du tot bist, wenn du dann dieser Frontarzt bist? Aber es ist eine schwierige Diskussion. Ja. Ich glaube, alle, die jetzt in diesem Krieg kämpfen und Waffen tragen, würden uns beiden vehement widersprechen.
Ja. Das stimmt.
Du bist dann einen Tag später, bist du dann auch gegangen oder bist du noch länger in der Ukraine geblieben?
In der Ukraine oder in der Stadt? Weil, ja, wir haben also die Stadt Kiew selbst, haben wir an dem nächsten Tag verlassen.
25. Februar dann.
Genau. Und wir sind, also ich und mein ehemaliger Freund, wir sind zusammen mit dem Taxi zu meiner Oma gefahren.
Die lebt wo?
Nah an Kiew, aber in einem Dorf.
Ja.
Ja. Deswegen war es natürlich viel sicherer, ein paar Stunden in einem Dorf zu bleiben und da so ein bisschen auszuatmen und einfach zu überlegen, was wir weitermachen wollen.
Ja.
Und mein Vater hat auch meinen Bruder zu meiner Oma gebracht. Deswegen waren wir da zu viert
mit
meiner Oma. Und da konnten wir ein bisschen ausatmen. Und ich dachte, also sie hat für uns eine Suppe gekocht. Und sie war so irgendwie, für sie war es gar keine Überraschung.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wie reagieren die Alten?
Sie war so wirklich froh, also nicht froh, aber so, als ob sie in einem Spiel wäre. So wirklich. Ja. Sie ist sie war 77.
Ja.
Und ja, es scheint der Fall zu sein, dass sie es einfach wusste, dass alles genau so passiert.
Ja.
Das war gar keine Überraschung für sie. Ja, also sie bleibt immer noch da.
Sie ist noch da?
Ja, okay. Ja. Meine Mama hat ihr mehrmals vorgeschlagen, dass sie auch nach Deutschland zieht. Sie hat aber gesagt, das mache ich auf keinen Fall, weil ich zu alt bin, weil ich mich nicht so gut bewegen kann. Das kann ich aber verstehen. Wenn ich 78 wäre, ja, keine Ahnung, ob ich mein Land verlassen würde, weil...
Ja.
Ja, ich... Ja.
Als du dann, du bist dann am 25. zu deiner Oma, ein bisschen bei deiner Oma geblieben und dann weiter Richtung Westen.
Ja, aber nicht so ganz. Also am 25. sind wir, vormittags sind wir zu meiner Oma gefahren und dann, also wir sind nur eine Stunde da bei meiner Oma geblieben.
Eine Stunde nur?
Okay. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so, ja, eineinhalb Stunden. Und dann habe ich wieder eine andere Entscheidung getroffen. Wir müssen jetzt raus. Wir hatten, also mein Vater, das ist auch ein sehr interessantes Stück. Mein Vater hat bereits vor 2 Wochen Fahrkarten für meinen Bruder gekauft und dann wieder zurückgegeben und wieder gekauft, weil er halt wusste, dass der Krieg anfangen kann. Und für den Fall hat er... Die Fahrkarten für meinen Bruder. Deswegen, also wir hatten eine Fahrkarte und wir waren zu dritt. Und wir wollten natürlich diesen Zug kriegen. Aber der Zug fährt so direkt aus Kiew und wir waren nicht mehr in Kiew.
Ja.
Deswegen haben wir noch einen anderen Zug genommen, um in eine andere Stadt zu fahren und da einzusteigen. Obwohl wir natürlich so theoretisch einfach in Kiew einsteigen konnten. Aber das war nicht mehr der Fall. Ja, und wir hatten sehr knapp Zeit, so mega. Und wir sind einfach zur nächsten Station gerannt. Einen anderen Zug, also wie ein Regio-Zug genommen. Und ja, zu einer anderen Stadt, also in eine andere Stadt gefahren. Da gab es aber zum ersten Mal die längste Sirene, die ich je in meinem Leben gehört habe. Weil also sie dauern meistens so 5 Minuten, zumindest die ersten 2 Tage war es so. Und hier gab es auch eine Sirene, sie dauerte aber 40 Minuten ohne Pausen. Ich dachte, also wir haben einfach 40 Minuten im Keller gesessen und ich dachte, okay, ist das Ende?
Ja.
40 Minuten ohne Pausen. Einige Leute sind trotz der Sirene einfach rausgekommen und irgendwohin weitergelaufen, weil sie keine Zeit hatten.
Ja, also war das richtig panisch, die Zeit? Also waren die Leute um dich rum auch panisch und wussten nicht, wohin und was sie machen sollten? Und
in dieser Stadt nicht, weil es eine, die Stadt heißt Kusiaten, sie befinden sich so ein bisschen zentral-westlich und da war es nicht so panisch.
Mhm.
Nicht wie in Kiew, glaube ich, besonders in Bahnhofen, ja.
Ja.
Also nee.
Dann bist du in den Zug?
Und dann haben wir den Hauptzug hingekriegt. Und wir mussten natürlich bestechen, weil wir zu dritt waren und nur eine Fahrkarte hatten. Ja, das war aber klar, also an dem Tag sind alle Leute zu dritt, zu viert an einem Platz gefahren. Es gab 4-mal mehr Leute im Zug, als der Zug so tatsächlich schaffen kann, quasi.
Also war sehr voll und...
Ja, extrem voll, ja, stimmt. Aber was für mich extrem überraschend war, dass wir ganz zufällig in einem Wagen mit meinen ehemaligen Kollegen gefahren sind, obwohl wir alle aus anderen Städten kamen. Wir sind alle zusammen in einem Wagen gefahren.
Ja.
Das war so überraschend.
Wusstest du, als du im Zug warst, schon, das Ziel muss Deutschland sein? Oder war für dich klar, es könnte auch Polen sein oder es könnte auch irgendwie Tschechoslowakei sein? Tschechoslowakei, Tschechien könnte das sein. Oder war klar, ich will nach Deutschland?
Darüber habe ich noch, also nee. Nee, ich habe nur daran gedacht, wie ich einfach eine westliche Stadt erreiche, weil so, ich hatte viel im Kopf, so wirklich viel. Und in solchen Momenten muss man sehr sehr aufpassen und nur so sehr allmählich in der Reihenfolge denken. Und nicht sehr in der Zukunft in die Zukunft schauen, sondern so Schritt für Schritt.
Woher weißt denn du sowas? Das klingt, als wärst du in einem Krieg groß geworden. Also woher weißt du so, also weil die meisten Menschen würden, glaube ich, nicht so Schritt für Schritt denken, sondern so, ich muss weg und dann, also ich würde auch so sein. Also woher wusstest du, dass du so sortiert und ordentlich sein musst, damit es klappt?
Keine Ahnung, so.
Instinkt? Würdest du ja, sagen, es ist so ein Instinkt?
Ja, so, keine Ahnung. Das lernt man nicht. Das ist einfach, es passiert einfach und jeder reagiert irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, was mir vielleicht unterbewusst geholfen hat, dass ich mag generell dieses Thema des Krieges, und ich habe darüber sehr viel gelesen, gelernt, viele Filme angeschaut, und man weiß irgendwie, wie es passiert, glaube ich.
Ja.
Keine Ahnung, ja. Ja.
Mit dem Zug bist du dann bis an die Grenze gefahren?
Fast. Also, ja, die Stadt befindet sich ja, also relativ nah an der Grenze, aber ein bisschen weiter.
Und dann warst du in diesen berühmten Aufnahmen von diesen langen Schlangen vor der Grenze, standest du dann dort auch oder konntest du schnell durch?
Also Autoschlangen?
Autoschlangen und also einfach die Wartezeit da an den Grenzen war ja enorm lang.
Ja, das habe ich mitbekommen. Okay. also nee, ich hatte kein Auto,
ja.
Mein Freund hatte auch kein Auto, deswegen war ich immer nur zu Fuß. Es gab immer so Autoschlangen und Fußgängerschlangen, also einfach für alle anderen. Ja, und das habe ich, dreimal erlebt oder so, oder viermal, ja, weil ich erstmal meinen Bruder zu der Grenze gebracht habe, da haben wir 7 Stunden gestanden.
Ja, weil du wusstest, dass dein Bruder, wenn er jetzt nicht das Land verlässt, kämpfen muss?
Nee, er ist zu klein.
So,
also ich meine, okay. Ja, er war 16, deswegen, ja, das war egal. Ja,
es gibt, glaube ich, auch genug 16-jährige Ukrainer, die sich entscheiden.
Ja, ja. Nee, aber freiwillig.
Freiwillig, ja.
Also eingezogen werden kann es natürlich,
ja.
Kann er nicht. Nee, aber mein Vater hat mir eine Aufgabe gegeben, dass ich meinen Bruder auf jeden Fall nach meiner Mama schicken muss.
Mhm.
Ja. Deswegen habe ich ihn an erster Stelle zu der Grenze gebracht. Und da hat ihn ein Freund von meiner Mama, der aus Deutschland kommt, er hat meinen Bruder mit dem Auto nach Köln, nach Bonn gebracht.
Ja, von der Grenze.
Ja.
Welcher Grenzübergang war das?
Mit Ungarn.
Mit Ungarn.
Ja, genau.
Und du hast den Bruder rübergebracht, du bist noch geblieben?
Ja, ich bin noch ein paar Tage geblieben, weil ich auch ich habe diese Entscheidung bereits getroffen, aber ich hab meinen Freund noch nicht überzeugt.
Ja.
Also das stand nicht in Frage, dass er mich irgendwie überzeugen kann. Es war nur die Frage, entweder stimmt er mir zu und ich fahre los, oder stimmt er nicht zu und ich fahre trotzdem los, aber nach einem Streit.
Ja.
Deswegen.
War dein Freund so, dass er gesagt hat, ich eigentlich dürfen ja ukrainische Männer, glaube ich, ab 18 durften das Land nicht mehr verlassen, weil sie eben da sein müssen, wenn irgendwie der Ausnahmezustand ausgerufen wird, dass sie dann eben in diesem Krieg mitkämpfen. War deinem Freund das bewusst, dass er eigentlich das Land nicht verlassen dürfte?
Ja klar, natürlich.
Und
ja.
Hatte er davor Angst oder hat er gesagt, nee, ich würde jetzt auch kämpfen?
Eher Angst. Das kann ich verstehen. Er hatte aber ein bisschen weniger Angst, genauso wie wirklich viele Männer, zumindest aus meiner Generation, weil viele vorab diese Karten gemacht haben, dass du halt nicht geeignet bist.
Mhm.
Oder teilweise geeignet. Damit du nicht direkt als Soldat kämpfst, sondern irgendwo,
ja. Keine Ahnung. Ich habe einen Freund in der Ukraine, mit dem ich auch viel gearbeitet habe schon, und er hatte auch so eine Karte und er meinte so, dass, weil am Anfang war es auch wirklich so, dass wenn du in Kiew auf der Straße warst als Mann, wurdest du schon auch gefragt, was machst du hier? Warum bist du jetzt nicht kämpfen? Und du musstest auch diese Karte immer dabei haben, weil wenn es könnte, hätte echt Stress geben können, wenn du das nicht nachweisen kannst, dass du eben nicht geeignet bist für diesen Krieg.
Ja, das stimmt.
Und dieser Freund meinte allerdings, er wäre theoretisch wäre er geeignet für diesen Krieg, aber er war froh, dass er diese Karte hat, eben um nicht zu kämpfen, weil er meinte, ich würde dort halt sofort sterben. Ich würde einfach sofort umgebracht werden.
Ja, das stimmt. Man lernt es nicht, die meisten Männer können das nicht. Und das ist halt auch normal, weil sie sich mit anderen Sachen beschäftigen. Nicht alle müssen so, ja, früher in der Sowjetunion war es so, dass alle es unbedingt lernen mussten. Das war eine Pflicht. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Ja, deswegen machen Leute diese Karten, damit sie nicht kämpfen gehen. Hm.
Warst du schon in Deutschland, als diese ersten grausamen Nachrichten aus Bucha zum Beispiel kamen? Warst du da schon in Deutschland oder warst du da noch in der Ukraine?
Teils.
Ja.
Ich bin am 4. März habe ich die Grenze überquert und am 7. März bin ich in Deutschland angekommen. Ich war bereits in Deutschland, ja.
Was hat das mit dir gemacht, als du festgestellt hast, dass dieser Krieg nicht nur so ein Stellvertreterkrieg ist, so ein, was du am Anfang gesagt hast, ist so ein Krieg, der unvermeidbar ist, weil Interessen in solchen Kriegen stattfinden. Was macht das mit einer Ukrainerin, wenn sie sieht, dass Zivilisten gezielt ermordet werden, bloßgestellt werden? Die Bilder, die um die Welt gingen, ich war sehr erschrocken, wie unzensiert die Fotografien waren und die Videos, die um die Welt gingen. Was hast du da gefühlt in dem Moment, als du das gesehen hast?
Ja, viel Ärger und Hass natürlich. Das war so ein Gefühl, dass du gar nichts damit machen kannst und du musst diese Information einfach akzeptieren und einfach weiterleben, obwohl du gerne natürlich was dagegen machen würdest. Mhm. Was ich am Anfang gemacht habe, es gab, wie du bereits gesagt hast, es gibt so viele IT-Guys in der Ukraine und ich hatte natürlich alle meine Laptops dabei und es gab viele Teams, auch online in Telegram, die russische Webseiten blockiert haben. Mhm. Also wir haben das durch Terminal, also zumindest bei Merck funktioniert es so, haben das durch Terminal gemacht. Schreibst einfach einen Code und ja,
links. Hast du das auch gemacht?
Ja.
Also du bist im Prinzip sozusagen die Armee von deutscher Seite
genau,
aus gewesen.
Genau, ja. Küber-Armee, ja genau. Ja. Ja, das haben wir am Anfang gemacht. Und dann später, später gab es auch Nachrichten, dass es in Dagestan irgendwelche Protesten gibt. Mhm. Und ich habe es auch sehr unterstützt. Es gab eine andere Gruppe, so die berühmteste in Dagestan, auch in Telegram. Und ich habe Nachrichten zwischen Telegram, diesem Kanal für Dagestan und unserem Kanal so vermittelt, damit Leute in Dagestan so wahre Nachrichten bekommen und mehr so einen Umsturz vorbereiten. Ich würde mir sehr wünschen, dass es wirklich passieren würde. Leider ist es aber nicht.
Ja.
Ja.
Als du auf der Flucht warst, hast du dich gefühlt wie ein Flüchtling? Also würdest du sagen, dass du eine Geflüchtete bist, so wie syrische Geflüchtete oder aus dem afrikanischen Kontinent Geflüchtete und jetzt bist du eben die Ukrainerin, die flüchtet. Würdest du sagen, ja, das war auch ich oder würdest du sagen, du hattest ein anderes Flüchten?
Eher das Zweite. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass ich überhaupt flüchten muss. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ja, also ich habe nie gedacht, dass die Ukraine so ein Superland ist. Es gibt natürlich auch Nachteile. Ich dachte aber nie, dass wir sich auf so einem Niveau befinden würden, dass ich flüchten muss. Das war so ein gemischtes Gefühl. Aber nee, ich habe mich nicht wie ein Flüchtling, keine Ahnung, nein.
Warum?
Weil ich zu meiner Mama gefahren bin, deswegen.
Ah.
Das war wie ein Umzug für mich.
Ja.
So ein schwieriger, aber Umzug.
Warum war deine Mutter schon in Deutschland?
Weil sie hier arbeitet.
Was arbeitet sie hier?
Finanzen. sie hat auch in der Ukraine, auch in, bei dieser Firma gearbeitet. Mhm. Und dann ist sie einfach im 2018 umgezogen, also komplett umgezogen.
Deutschland war ja am Anfang sehr, oder Europa war sehr sozial, wollte helfen, man hat sich unterstützt gegenseitig. Dann wurde für Ukrainerinnen und Ukrainer gesagt, ihr könnt studieren ohne Problem, ihr könnt einfach, wenn ihr Abitur, also so 12. Klasse Schule, glaube ich, habt, könnt ihr direkt auch an die Universität gehen. Die Grenzen waren offen und es gab dann sehr viel Protest auch von anderen Geflüchteten und von Organisationen, die Geflüchtete unterstützen. Warum sind die Ukrainer jetzt die guten Flüchtlinge und warum sind Iraker, Syrer und Syrerinnen, Afrikaner und Afrikanerinnen die schlechten Flüchtlinge? Wie bist du mit der Situation umgegangen, dass du zu diesen guten Flüchtlingen gehörst für Deutschland?
Ja, das habe ich auch teilweise erlebt und sogar, es hat sogar einen Streit ausgelöst, als ich Deutsch studiert habe, also an der Uni in Bonn, wie ich damit umgegangen bin.
Was war das für ein Streit?
Ich war in der Gruppe und da gab es auch Leute aus China, aus dem Jemen, wo auch übrigens einen Krieg gibt. Ich habe darüber ein ganzes Doku angeschaut. Mhm. Das ist echt schrecklich, was gerade in dem Jemen passiert.
Ja.
Und auch aus anderen Ländern, aus Syrien. Und sie waren natürlich nicht so, sie haben ein paar Mal so gesagt, ja, wieso haben Ukrainer Freitischkarten für die Mensa bekommen? Wieso bezahlt ihr gar nichts? Ich bezahle 500 Euro für diesen Kurs. Und ich dachte so, Mann, so, I'm so sorry. Ich habe es nicht ausgedacht. Also,
yeah.
Ich bin auch das Opfer hier. Und ja, das war's. So.
Aber kannst du die Wut verstehen der anderen, dass sie sagen, ja, warum müsst ihr nichts bezahlen? Also es gab wirklich ein großes Unverständnis so, ja, darüber. Weil ich konnte das auch verstehen, dass es das gab. Weil alles immer ganz kompliziert war, wenn es zum Beispiel um Afghanistan ging. Also so ein Jahr vorher war Afghanistan, der Staat ist gefallen. Ganz viele Geflüchtete warten noch auf Hilfe, aber eben die afghanischen Flüchtlinge bekommen keine Hilfe. Ich will damit jetzt nicht sagen, die haben es sozusagen, wir müssen uns da, also ich will da keinen Aktivismus deutlich machen, sondern sagen, warum helfen wir eigentlich nicht allen Menschen gleich, ist immer die große Frage, finde ich.
Ja, ich glaube, ich hab eine Antwort,
ja,
auf diese Frage. Und zwar, Ukrainer, sie haben ein bisschen Geld vom Staat bekommen, sie müssen aber direkt arbeiten gehen, weil Ukrainer nicht als Flüchtlinge betrachtet werden, sondern als Fachkräfte. Deswegen, das ist der Grund. Ukrainer kann hier nicht einfach so leben und einfach 200 Euro pro Monat bekommen und sich einfach gut fühlen. Nein, ein Ukrainer muss hier arbeiten gehen oder sich irgendwie bewerben oder studieren gehen oder irgendwas machen.
Ja. Ich glaube, 1 Million Ukrainer leben, ungefähr 1 Million Ukrainer sind jetzt in Deutschland. Es gibt so jetzt auch viele Umfragen unter diesen Geflüchteten aus der Ukraine, dass sie sagen, sie würden eigentlich lieber hier bleiben wollen. Ich kann jeden Ukrainer verstehen und jede Ukrainerin, die sagt, ich würde lieber hier bleiben wollen, weil die Ukraine auch einfach vor dem Krieg oder während, ab 2014 ein Land war, was sich versucht hat zu bessern, aber es war trotzdem korrupt. Es gab wenig Perspektiven. Die Landbevölkerung lebte unter, wirklich, als wäre man 1904 manchmal. Die Dörfer, ich weiß nicht, wie das Haus von deiner Oma ist. Das sind oft einfach so krass alte Häuser. Es ist irgendwie gemütlich, aber es ist halt alt. So.
Ja.
Wie sind deine Pläne? Willst du bleiben oder willst du zurück, wenn der Krieg vorbei ist?
Zurück will ich nie, weil ich seit früher Kindheit auswandern wollte.
Stimmt, du hast ja am Anfang gesagt, dass du weg wolltest. Ja. Wo wolltest du eigentlich hin am Anfang? War Deutschland oder USA oder was war der Traum?
Also Deutschland war, also stand auch im Plan, aber ich wusste nicht wirklich so ganz, wie das System hier funktioniert. Und ich hatte niemanden, der mir das erklären könnte. Deswegen dachte ich, Mensch, so was muss ich jetzt tun? Also was brauche ich dafür? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Deswegen war das nicht der Fall, obwohl ich auch nach Deutschland wollte. Hm. Und mit meinem ehemaligen Freund wollten wir nach Australien gehen.
Mhm.
Weil wir beide auch sehr gut Englisch können. Deswegen.
Ja.
Und Australien, warum Australien? Weil es ein politisch ruhiges Land ist. Und ja.
Das ist total interessant, wenn ich weiß, dass viele Menschen, die diesen Podcast gerade hören, mit uns beiden und die Gedanken, die du hast, also viele sind so alt wie du ungefähr, so irgendwie Anfang 20, irgendwie, also junge Menschen, und zu sagen, ich möchte in ein Land, das politisch ruhig ist, ist so ein interessanter Grund. Weißt du, wenn du jetzt hier zum Beispiel fragen würdest, warum willst du ins Ausland? Ja, ich habe Bock auf Abenteuer. Ich möchte gerne irgendwie so, Australien ist am anderen Ende der Welt. Ich möchte gerne auf einem Erdbeerfeld arbeiten und dann wieder zurück nach Deutschland kommen und irgendwie eine Familie gründen. Also diese Gründe, warum du gehen willst, sind so anders als die Gründe wahrscheinlich von vielen Hörerinnen und Hörern. Und irgendwie ist es eigentlich schön, dass die meisten Hörerinnen und Hörer so friedliche Gründe haben. Ich will irgendwas einfach erleben und du eben aus politischer Instabilität dein Land verlieren willst. Was aber auch krass ist, weil viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die ich kennengelernt habe, sind sehr national stolz, sind sehr stolz auf ihr Land. Manchmal erschreckt mich das auch ein bisschen, dieses so, dass man so sein Land so lieben kann. Bist du für Ukrainer und Ukrainerinnen dann eigentlich so eine Art Verräterin, die sagt, ich will weg, weil dieses Land ist so instabil und ich will auch gar nicht zurückkommen?
Nee, also diese Idee mit Australien war eigentlich ursprünglich das war nicht meine Idee.
Ja.
Das war eine Idee von meinem Freund. Und ich habe es akzeptiert, weil, ja, okay, ja, sieht gut aus.
Ja.
Weil ich selber lieber natürlich nach Kanada auswandern würde. Weil ich das Klima da mehr mag. Und ja, Kanada, also wenn ich zwischen Kanada und Australien.
Ich würde auch Kanada nehmen.
Ja, ja, deswegen, ja. Ja, er wollte aber nach Australien und dachte, okay.
Aber trotzdem sind jetzt viele, also Ukrainer sind ja und Ukrainer sind ja sehr stolz auf ihr Land. Würdest du sagen, dass du, genau die Frage war,
ja,
ob du sozusagen so wie so ein bisschen so eine Verräterin des eigenen Landes. Ich finde das schon ungewöhnlich, deine Haltung gegenüber, weil ich wirklich fast alle Ukrainer und Ukrainerinnen, die ich getroffen habe, sind wirklich, lieben ihr Land, lieben ihr Volk, lieben die Sprache. Und da bist du schon eher eine Ausnahme, gefühlt.
Ja, weil ich so erzogen wurde. Nee, also ich bin keine Verräterin hier, so gar nicht, weil ich in der Kindheit amerikanische Movies angeschaut habe und ich liebe Fremdsprachen. Das ist so ein Passion für mich. Und ich habe so viel Medien konsumiert, nicht nur so Kindermovies, sondern auch YouTube, so dann später und alles. Und ich dachte immer so, wow, das ist so viel besser, das ist so viel geiler, das ist so viel, so, wow, ja, ich will dahin will ich, ja. Das ist mein Traum. Einfach so Westen, Europa, ja, auf jeden Fall auch. Ich hatte nicht so wirklich starke Präferenzen, aber auf jeden Fall Westen, nach Westen. Und nee, ich kann nicht sagen, dass ich überhaupt nicht stolz bin, das ist auch nicht wahr. So, ja, die Ukraine so als Land hat natürlich auch irgendwelche Vorteile, aber so für mich war es immer klar, dass ich auswandern will.
Ist das Leben, was du jetzt in Deutschland lebst, so wie du es dir vorgestellt hast?
Ich hab mir gar nichts vorgestellt.
Also dieses westliche Leben.
Ich kann einfach sagen, dass ich mit allem zufrieden bin. Deswegen, ich habe mir gar nichts vorgestellt, weil man sollte sich nichts vorstellen, weil man dann so diese Luftschlösser malt und dann enttäuscht wird. Man sollte einfach genau wissen, was man erwarten kann und was man nicht erwarten kann. Das war's.
Ja.
Genauso wie in Mathe. Es gibt eine Formel. Und ja, hier ist diese Formel geeignet und hier ist sie nicht geeignet. Das war's. So, das kannst du erwarten, das kannst du nicht erwarten.
Denkst du so, weil du eine IT-Person bist?
Nein.
IT-Person denken in Zero und Eins.
Nein. Also ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich bin nicht so wirklich so eine IT-Person, weil ich immer so eher im auch technischer Bereich, aber ich war keine, ich kann nur ein bisschen coden,
ja.
Nur HTML und CSS, so keine so komplizierten Sprachen. Mit Design kenne ich mich gut aus, ja, und Marketingbereich auch, so diese Bereiche.
Was machst du in Deutschland? Also studierst du hier, du hast die Sprache gelernt, du sprichst die Sprache, also konntest du Deutsch, bevor du hergekommen bist?
So, ich habe es ein bisschen in der Schule gelernt,
ja.
Das war meine zweite Fremdsprache, aber ab der 11. Klasse hatte ich gar kein Deutsch in meinem Leben. Ich habe alles vergessen.
Ja gut, du sprichst richtig gut Deutsch.
Danke.
Muss man tatsächlich zugeben. Und du hast es in einem Jahr gelernt. Also du hast Deutsch gelernt. Was hast du noch gemacht in diesem Jahr jetzt?
Ich hatte auch Uni.
Ja, Medizin oder was anderes?
Nee, also Marketing.
Marketing,
dieses Fremdstudium.
Ach stimmt, das geht ja weiter. Das geht
da habe ich einen Gap Year gemacht.
Okay.
Damit ich, ich habe sofort ein Ziel gesetzt, dass ich hier auf jeden Fall einen Studienplatz kriegen muss. Mhm. Das war mein Ziel und ich habe es erreicht. Ich muss auf jeden Fall die Sprachprüfung schaffen und an die Uni gehen.
Wie viel hast du dafür gelernt, dass du so Deutsch sprechen kannst? Ist es jeden Tag 10 Stunden? Oder wie viel Zeit muss man investieren, dass man so Deutsch spricht?
Ich habe mich voll reingehängt. Aber das ist nicht nur, das hängt nicht nur vom Lernen selbst. Man muss auch so positiv eingestellt sein. Und etwas habe ich auf jeden Fall geerbt von meinem U-Opa, weil er wurde in Polen geboren und in Österreich aufgewachsen. Also Deutsch und Polnisch waren seine Muttersprachen. Er konnte auch fließend Französisch. Und dann wurde er während des Krieges von einer russischen Armee gefangen. Und er hatte keine Auswahl und musste dann nach Russland ziehen. Mhm. Und er hat in einem Jahr Russisch komplett beherrscht. Russisch.
Ja, auch eine sehr schwere Sprache.
Ja, ja, er konnte aber Polnisch. Englisch. Genau. Ja. Was mir auch geholfen hat, ist, ich auch gut Englisch und Ukrainisch ist auch teilweise ähnlich. Russisch auch. Auch ähnlich.
Der Plan für dich ist jetzt in Deutschland welcher? Du machst jetzt studierst zu Ende in Deutschland und geht dann die Reise für dich weiter? Wirst du nach Kanada gehen oder sagst du, nee, ich baue mir jetzt hier in Deutschland was auf? Oder denkst du gar nicht darüber nach, weil du dir gar keinen Luftschlösser machst, wie du selber sagst?
ein bisschen drüber habe ich natürlich nachgedacht. Ich überlebe keinen anderen großen Umzug mehr. Deswegen würde ich auf jeden Fall hier weiter studieren und hier bleiben. Mein Ziel ist gerade sehr einfach. Ich muss mich einfach arbeitsfähig machen, damit ich so arbeiten kann, Steuern bezahlen kann und nützlich sein kann.
Ja.
Ja, das ist mein Ziel im Leben.
Für Deutschland, für dich oder für die EU oder für deine Familie? Für wen willst du nützlich sein?
Für die Gesellschaft. Weil, wir sterben alle und der einzige Sinn, der überhaupt existiert, ist etwas Nützliches zu machen, dass die Gesellschaft oder die Menschheit sich merkt, damit es so irgendwie weiterbleibt, nachdem du stirbst. Das ist der einzige Sinn.
Ja. Was willst du Nützliches tun? Weißt du schon, was du Nützliches tun möchtest?
Ja, ein paar Ideen habe ich.
Was ist eine davon?
eine davon, ich bin gerade am Schreiben, weil ich eine Idee für ein Buch habe.
Ja.
Ich muss mich eigentlich im März, in Sommerferien damit weiter beschäftigen, weil ich wirklich einen sehr großen Teil habe. Ich muss es auch zum Ende machen.
Also du hast nicht nur Deutsch gelernt, du hast auch noch nebenbei ein Buch geschrieben. Zumindest die Hälfte.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Ja, weil ich hab im Sommersemester 4 Bücher auf Deutsch gelesen.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, eine Idee habe ich schon, deswegen kann ich das alles verknüpfen.
Was ist das für eine grobe Idee? Geht es um dich? Geht es um den Krieg oder ist es was ganz anderes?
Ja, der Krieg auch, ja. Aber da ich sehr, sehr, ich liebe Dystopien, deswegen ist es so eine Repräsentation von allen Nachteilen, die ich in unserer Welt sehe.
Ja.
Ich kann sogar so eine ein kleines Stück so erzählen.
Ja.
Da will ich auch so Internet ein bisschen wie eine neue Religion auslachen. Leute kommen zum Reddit zum Beispiel, um zu beichten, wie es früher mit der Kirche war.
Und es stimmt. Es ist,
das stimmt.
Ja, es stimmt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Off My Chest ist ein sehr beliebter Subreddit und ja. Da schreiben Leute, was sie für Mist gebaut haben oder womit sie sich schlecht fühlen.
Ja. Sie wollen Unterstützung finden, andere Meinungen finden, Kritik finden. Genauso wie Leute früher in die Kirche gegangen sind, damit sie beichten und so austoben.
Ja.
Das ist dasselbe.
Bist du religiös?
Gar nicht.
Nie gewesen oder nie einfach verloren?
Nie gewesen.
Okay.
Ja, als ich 7 war, hat mir meine Oma erzählt, dass es irgendwelche Engel gibt, die im Himmel fliegen. Und ich habe gesagt, was? Was? Weil da fliegen nur Vögel.
Ja.
Und was? Ja, und das war Schluss. Sofort.
Hast du noch Kontakt zu deinem Ex-Freund?
So ein bisschen.
Was macht er?
Puh, keine Ahnung.
Also ist er noch in der Ukraine oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Er hat diesen Zettel und muss nicht kämpfen und.
Also, er muss nicht kämpfen, aber wenn es der Fall ist, wenn es in der Ukraine so einen Mangel gibt, dann muss er auch kämpfen.
Ja.
Dann müssen alle kämpfen, außer Leute, die schwer behindert sind. Also gerade muss er nicht. Er hat seinen Job gewechselt, das weiß ich. Und das war's.
Ja.
Wir haben nie so richtig gesprochen.
Dein Vater kämpft aber.
Mhm.
Was heißt das? Was macht er?
Also er ist kein Soldat direkt an der Front, sondern da er auch gute Ausbildung hat, nicht einfach Ausbildung, sondern auch spezifische Ausbildung, deswegen kann er höhere Orden erledigen. Deswegen ist er ein, ich habe gar keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt.
Sag mal auf Ukrainisch.
Sampalit.
Nee, ist es das gleiche Wort, was es auf Russisch auch wäre?
Ach so, ich habe es gerade auf Russisch gesagt.
Mom. Okay.
Nee, also ja, keine Ahnung. Er macht so Aufgaben, planende Aufgaben.
Stratege.
Ist auch ein bisschen, ja, so alles zusammen.
Okay.
Ja.
Machst du dir Sorgen?
Ja, auch. Ja.
Ist er auch gerade im Osten oder kann er in Kiew bleiben?
Im Osten, ja.
Okay.
Ja.
Wenn du diese Aufnahmen siehst und jetzt diese Diskussion darüber, dass es eine Frühlingsoffensive geben soll oder sie eigentlich schon angefangen hat, glaubst du, dass es nochmal die gleiche Gefährdung geben wird für die Ukraine wie vor einem Jahr? Oder glaubst du, es bleibt jetzt dieser ewige Kampf in dieser Ostfront?
Nichts ist ewig, aber so wie es am Anfang des Krieges war, wird es, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Also keine Ahnung, aber eher nicht. Vielleicht wird es so besser oder schlimmer, aber nicht so wie früher.
Wir haben in diesem Podcast schon sehr oft auch vor dir darüber diskutiert, mit anderen Gästen habe ich darüber auch gesprochen, dieser Hass, der jetzt entstanden ist auf die Russen. Glaubst du, dass, wann ist dieser Hass auf Russland überwunden? Dass man wieder, so zum Beispiel wie der Hass auf die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, der war ja total schnell vergessen, gefühlt. Also da wurde in Europa sofort wieder Wirtschaftsbeziehungen aufgenommen, es wurde zusammengearbeitet. Wann glaubst du, dass Russland verziehen werden kann für diesen Krieg?
20 Jahre.
Kannst du Russland irgendwann verzeihen dafür?
Ja, es ist so schwammig definiert, so Russland. Es kommt drauf an, wen, weil, ich will, wie soll ich das sagen? Da gibt es auch viele Leute, die auch direkt nach dem Anfang auch geflüchtet sind. Aber das sind meistens natürlich so Leute, die sich eher mit der Politik beschäftigen und so. Ich kann nicht sagen, dass ich Hass auf Russland generell habe. Es gibt so bestimmte Leute, die dafür verantwortlich sind. Die Russen selbst, ja, sind auch verantwortlich, weil sie nichts dagegen machen. Aber andererseits, wenn wir uns zum Beispiel ein Feld vorstellen, wo es zum Beispiel 30 Schafe gibt, sie haben was zum Essen, sie haben was zum Trinken, sie haben ihr Gras, sie haben keine Freiheit. Sie kauen aber einfach weiter das Gras und das war's. Schaffen sind Schaffen. Das ist keine, also keine Ahnung.
Ja.
Deswegen, ja, ich habe keinen Hass so direkt darauf, sondern eher auf Putin selbst und die Regierung.
Ich frage mich wirklich, warum du so reflektiert bist, weil das total interessant ist, weil selbst ich habe am Anfang des Krieges mich hinreißen zu lassen, so von den Russen zu reden, als der Aggressor. Dabei ist es eben ein kleiner Zirkel an Männern, die diese Politik machen, die halb Europa in diesen Abgrund stürzen. Es ist ein kleiner Zirkel an Männern auf der Welt, die Entscheidungen treffen, die so viele Menschenleben betreffen. Und wenn man zum Beispiel auch mit Ukrainern, tatsächlich mit Männern hauptsächlich spricht, mit Soldaten, die ich getroffen habe, da ist so ein großer Hass auf den Russen. Da wird nicht mehr differenziert. Da wird gesagt, ich schneide die auf, wenn ich die sehe. Ganz am Anfang gab es so bei Twitter auf dem ukrainischen Militär-Twitter-Kanal, so, da war ich auch tatsächlich schockiert. Da haben sie Patronen gezeigt, die sie in Schweinefett gemacht haben, um damit auf Kadyrows Truppen, die Muslime sind, zu schießen. So, diesen Hass. So, was machst du, dass du nicht betroffen bist von diesem blinden Hass?
Ja, das, weil ich glaube, es gibt eine sehr einfache Erklärung dafür. Wir werden nie, uns wird nie beigebracht, dass man es trennen muss, was instinktives Denken ist und was logisches Denken ist. Leute werden von Instinkten kontrolliert, das war's. Deswegen haben sie Hass oder Ärger oder so. Aber das sind Basisemotionen. Das gehört zu uns. Aber ich finde, dass in moderner Welt es sehr wichtig ist, das auseinanderzuhalten. Man muss nicht immer einfach instinktiv denken, sondern auch ein bisschen logisch denken. Wie kann man einfach alle Russen als schlimme Menschen bezeichnen, zum Beispiel? Also, kennst du jeden Russen in diesem Land? Hast du mit jedem Russen in diesem Land gesprochen? Kennst du seine Gründe, warum er hier bleibt zum Beispiel? Oder warum flüchtet er? Oder wie auch immer. Wir wissen zu wenig, um solche Rückschlüsse zu ziehen, wie Russland ist generell ein mega schlimmes Land. Ja. Extrem schwammig. Sehr undefiniert, sehr unkonkret.
Du hast ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass du jetzt glücklich bist oder dass du zufrieden bist. Eins von beiden hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob das eine zynische Frage ist, aber würdest du sagen, dass dieser Krieg dir geholfen hat, glücklich zu werden?
Irgendwie habe ich diese Frage erwartet. ich verstehe, das ist eine extrem logische Frage hier. Und ich habe selber darüber auch nachgedacht. Ich würde sagen, irgendwie ja, komischerweise ja. Ich habe natürlich auch viele Folgen, so gesundheitliche Folgen zum Beispiel. Aber das, was ich jetzt habe, ich bereue gar nichts. Und ja, ich bin jetzt glücklich und ich bin einfach glücklich und ich weiß, dass es gut ist, dass es genau so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich würde gar nichts ändern, wenn ich es ändern könnte.
Du bist eigentlich der Beleg dafür, dass es auch immer weitergeht. Dass ein Krieg wird ja oft gelesen, als es ist das Ende. Das Ende aller Menschlichkeit, das Ende jedweder Perspektive auch in der Ukraine. Aber eigentlich ist es so wie so ein großer Waldbrand und auf der Asche wächst Neues. Und du bist das, was aus dieser Asche rauswächst eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich faszinierend, dass du das belegst.
Meine Playlist auf Spotify heißt, es geht immer weiter. Also direkt wortwörtlich.
Ja.
Ja, klar, dass diese Flexibilität, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, und ich habe gesagt, es wird ein bisschen später, das ist genau der Moment. Also das heißt Flexibilität, glaube ich. Man muss sich einfach anpassen. Ich habe immer, als ich in Deutschland angekommen bin, und seitdem habe ich immer daran gedacht, dass mein Uropa das alles geschafft hat. Egal, welche Schwierigkeiten ich in diesem Leben habe, wenn mein Uropa das gemacht hat, dann kann ich das auch schaffen. Das kriege ich auf jeden Fall hin.
Was magst du an Deutschland?
Alles. Also ich meine, es wäre leichter zu sagen, was ich nicht mag.
Ja, was, dann würde ich, warte, ich meine, also wir müssen festhalten, du lebst ja in Bonn.
In Siegen.
In Siegen, also du lebst in, und du bist ja heute bist du in Berlin.
Ja.
So.
Danke, du Schwann.
Also ich, möchtest du gerne in so einem kleinen, ich meine, du warst in Kiew, eine Metropole, eine riesige Stadt, würdest du lieber in Berlin leben oder möchtest du gerne in Siegen bleiben? Das wäre zum Beispiel so.
Ich hab mich gestern gefragt, also gestern Abend, was muss ich beruflich machen, damit ich hier die Miete bezahlen kann?
Ich glaube, was du jetzt gerade machst, ich glaube, das könnte, du könntest hier einen Job finden, um. Du wirst keine also du könntest die Miete bezahlen, du wirst aber keine Wohnung finden.
Das
ist das Problem. Das ist das große Problem. Aber dann sag, was du an Deutschland nicht magst. Was denkst du, was.
Was ich nicht mag. Hier ist auch schwierig. Also, okay, es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Frauenärzte haben mich sehr enttäuscht.
Frauenärzte?
Ja, genau, Frauenärzte, ja genau. Also sie sind aber überall nicht wirklich gut.
Okay, das ist eine mega spezifische Aussage. Ich muss nachfragen, was ist schlimm an deutschen Frauenärzten?
Weil sie nur Pille verschreiben, obwohl es überhaupt nicht nötig ist.
Ja.
Ja, das ist aber ein Thema für den ganzen Podcast, wirklich. Ja. So ein großes Thema gerade in Deutschland. Ja. Es gibt die ganze Pille-Generation, also so viele Frauen, die 3, 5, 10 Jahre Pillen genommen haben, obwohl es so schrecklich und künstlich ist.
Ja.
Wow, das hat mich wirklich überrascht.
Okay, also du hast dann erwartet, dass der Frauenarzt dir Kondome mitgibt? Oder was war der Grund?
Nee, ich hatte ein ganz anderes Problem, das hat gar nichts mit Pillen zu tun. Gar nichts.
Ah, und dann, stimmt, es gibt ja Pille, wird ja auch verschrieben für andere Sachen. Einfach so, genau, nehmen Sie hier die Pille, ja, genau. Das hilft dabei auch. Genau.
Hilft.
Ja.
So, ja. Ja. Nee, hilft.
Okay, das ist eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte.
Ja.
Also, Moment, liebe Hörerinnen, ich habe gerade mein Mikro abgesetzt, um einen Schluck zu trinken, weil ich einen trockenen Hals habe. Und du erzähltest mir gerade, dass du, während ich getrunken habe, dass du geübt hast, lange zu reden, um zu gucken, wie, also was für ein fleißiger Mensch bist du denn bitte?
Ja, aber.
Aber wie hast du das geübt? Hast du dann einfach eine Stunde lang vorm Spiegel vorgelesen? Oder wie hast oder eine Stunde geredet?
Das klingt so cringe gerade, als ob ich so ein
nein,
bisschen
aber so ein bisschen strebermäßig klingt. Aber ist ja voll gut. Ich meine, so dann, aber was hast du, also du hast dann eine Stunde gesprochen, aber es zeigt, nein, Moment, du musst darauf nicht antworten. Es zeigt letztendlich aber, wie ehrgeizig du bist, das Richtige zu tun. So, dass du nichts, du möchtest, das alles soll richtig sein und du weißt, ich glaube, dass du, was du verstanden hast, ist für dich und dein Leben, man muss investieren, damit du was dafür bekommst. Und du investierst einfach sehr viel Kraft. Du hast aber eigentlich nicht die Frage beantwortet, wie viele Deutschstunden du pro Tag gelernt hast, damit du nach einem Jahr so ein Deutsch sprichst. Also hast du wirklich jeden Tag 10 Stunden gelernt oder?
Es war nicht so, dass ich 10 Stunden gelernt habe, sondern dass ich mich einfach in die neue Gesellschaft reingetaucht habe.
Mhm.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig gesagt habe, aber egal.
Du wolltest in die neue Gesellschaft eintauchen.
Eintauchen, ja. Eintauchen, genau. Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Ja, ich habe das genauso, also du musst nicht wirklich lernen, wenn du dich darum kümmerst, dass deine Umwelt jetzt auch dafür begünstigt.
Hm. Wie bist du eingetaucht?
Ich meine, also es fängt alles mit dem Handy. Ja. Erstmal stellst du deine Handysprache um. Dann alles, was du machst, so ich koche, ich höre Podcasts, ich höre Musik, ich lese Nachrichten, alle Aspekte meines Lebens habe ich einfach jetzt auf Deutsch umgestellt.
Dein armer Freund, aber du hast vor am Anfang des Podcasts gesagt, dein Freund ist sehr bequem. Ich würde gar nicht, ich glaube, weil du gehst ja wirklich den ultimativ unbequemen Weg. Also du zwingst dich, alles auf Deutsch zu lesen. Das ist ja sehr ungemütlich, wenn man alles auf Deutsch umstellt. Ja. Man könnte es sich auch einfacher machen, aber du machst es dir einfach nicht einfach.
Ja.
Und dein Freund, wahrscheinlich hat er...
Er hätte keine Lust
dafür. Ja, ich glaube, damit zu halten, ist auch einfach schwer. Das ist, glaube ich, so nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt. Ja, deswegen, also ich meine, er ist auch ein guter Mensch, also wirklich. Er hat auch eigene Vorteile und Stärken und alles, klar, aber ich bin auf jeden Fall nicht die Frau, die er braucht. Auf jeden Fall nicht. Wir würden uns beide, also uns einfach unglücklich machen.
Ja.
Deswegen, weil wir komplett andere Persönlichkeitstypen sind.
Ich finde das krass, dass dieser Krieg einen Menschen mit Möglichkeiten erzeugt hat. Es ist einfach so, der du bist. Ohne diesen Krieg würdest du nie gezwungen worden sein, so radikal dein Leben zu verändern und so viel Gutes auch aus diesem Leben für dich herauszuholen. Das finde ich wirklich interessant, weil wenn man über einen Krieg spricht, egal welcher, wird ja immer wirklich nur davon gesprochen, welches Leid und welche Katastrophen er erzeugt. Aber er wird eben nie gesehen als Motivator, als Motor für eine neue Gesellschaft, für veränderte Menschen. Würdest du sagen, dass dieser Krieg dich auch zu einer Pazifistin gemacht hat, noch mehr? Oder würdest du sagen, nee, Kriege sind wichtig, Kriege sind Teil unserer Geschichte, Kriege wird es immer geben und die müssen auch unterstützt werden?
Pazifisten bin ich, glaube ich. Also ich meine, für mich Pazifisten zu sein bedeutet auch zu positiv oder unrealistisch zu sein, weil Kriege leider trotzdem passieren. Man kann einfach damit gar nichts tun, weil so unsere Welt regiert ist und gestellt ist. Aber was mich, ich meine, es liegt nicht nur daran, dass der Krieg passiert ist. Man kann genauso andere Möglichkeiten auch aus allen anderen Situationen entnehmen. Es kommt darauf an, wie man die Situation betrachtet. Hm. Ja, das ist eine Anblickssache.
Ja, was hältst du von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die jetzt, hast du das mitbekommen mit diesem Brief, dass dieser Krieg muss beendet werden? Die Ukraine, also der Wunsch ist, dass die Ukraine sagt, wir müssen sozusagen passiver sein, damit wir...
Ach so, ja, schwierig zu sagen, weil also Ukraine ist nicht das Land, das angreift, sondern das Land, das sich verteidigt. Das ist das Problem. Ich könnte diese Meinung verstehen, wenn wir nach Russland Waffen schicken würden. Hm. Ja, wir müssen uns beenden, weil Russland angegriffen hat. Hier in diesem Fall kann es nicht mehr so einfach beendet werden. Ein Krieg ist wie ein, wie ein Wund. Es ist sehr schnell, einen Wund zu erzeugen, aber sehr lange, das muss man sehr lange warten, bis dieser Wund wieder heilt. Genauso geht es mit dem Krieg. Man kann es nicht einfach jetzt stoppen. Das geht nicht.
Was glaubst du, was würde die Wunde schneller heilen lassen?
Nur die Zeit. Es gibt kein Hilfsmittel leider hier. Ja, nur Zeit.
Wenn in Deutschland Krieg ausbrechen würde, würdest du weiterziehen? Oder würdest du sagen, Deutschland hat mir so viele Chancen gegeben, in meinem Leben das zu erfüllen, was ich bin, dass ich hier in diesem Fall vielleicht doch mitmachen würde, wenn es einen Krieg geben würde?
Das ist auch sehr, sehr, sehr toll, dass du das fragst, weil diese Frage mir bereits gestellt wurde. Also nicht direkt gestellt, aber ich habe es mit einer Bekannten, mit einer Freundin von mir besprochen, die auch nach Deutschland gezogen ist. Obwohl sie so generell antideutsch ist. Und wir hatten auch so einen Streit. Und sie hat gesagt, dass sie ein Visa nach Kanada gemacht hat. Und ich habe gesagt, hä? Du hast wozu? Du hast alles in Deutschland. Und sie hat gesagt, ja, ich habe jetzt Angst, dass der Krieg auch hier ausbricht. Und ich habe ihr gesagt, wenn der Krieg hier ausbricht, dann machst du einfach alles, dass er hier endet. Weil du kannst auch, die Welt ist rund, du kannst nicht immer fluchten. Es geht darum, dass man ein Land auswählt, wo man wirklich nützlich sein kann und wo man eigene Talente umsetzen kann. Das ist wichtig. Wenn ich das bereits gefunden habe, dann macht es keinen Sinn, wieder weiterzuziehen.
Ja, also du würdest dann von hier aus sagen...
Ich würde hier bleiben, ja.
Und unterstützen.
Ja. Ich studiere Psychologie, ich könnte was da so. Ja, natürlich direkt an der Front könnte
ich. Nee, das meine ich gar nicht.
Etwas könnte ich machen.
Erinnere dich, am Anfang des Gesprächs habe ich dir gesagt, ich würde dieses Land verlassen. Das ist nämlich interessant, dass ich würde gehen, du würdest aber bleiben.
Aber das ist dein Mutterland, also.
Ja.
Oh mein Gott, wie heißt es?
Ja.
Mutterland, genau.
Mutterland, ja.
Ja. Und für mich ist es so, dass ich hier so viel. Also ich bin erst 21. Ich habe nicht so viel gelebt generell, aber für diese Zeitspanne habe ich hier die meisten so die meisten Erfolge gehabt. So, hier habe ich am meisten aufgebaut. Mhm. Deswegen, das ist ein sehr riesiger Schritt für mich.
Ja.
Nur in einem Jahr. Das ist sehr bedeutsam und sehr wesentlich für mein weiteres Leben.
Ist dein Vater stolz auf dich? Oder hat er erwartet von dir, dass du genau das so tust, wie du es gerade tust?
Ja, er ist stolz. Ja, weil er wollte immer, dass also wie gesagt, ich wurde so erzogen, so westlich erzogen, pro-westlich erzogen. Und mein Vater wollte immer, dass ich und mein Bruder nach Westen gehen, also auswandern. Ja.
Deswegen. Noch eine Frage über Zelensky tatsächlich an dich. Was ist seine Perspektive nach diesem Krieg? Ich finde das total interessant, weil er ist ja als Politiker eigentlich ein Kriegspräsident. Auch dieses mit dieser Kriegskleidung, die er immer trägt. Was passiert nach diesem Krieg mit ihm? Also was ist deine Spekulation? Ist ja nur eine reine Spekulation, die du da haben kannst.
Ich habe darüber nie so wirklich nachgedacht. Aber ich glaube, er wird einfach wieder ausgewählt und regiert noch 4, also 5 Jahre bekommt, also wie ich es mir vorstelle, dass die Ukraine und Zelensky auch viele Investitionen von westlichen Ländern bekommen. Ja, so wird es wahrscheinlich.
Das ist krass, wenn man überlegt, wie viel Geld jetzt gerade in die Ukraine fließt und welche Möglichkeiten da sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt immer noch das Problem der Korruption, wie in Bulgarien und anderen Ländern auch, was dann da auch wieder passiert mit dem Geld. Aber Korruption ist auch in Deutschland ein Problem. Es ist jetzt nicht so, dass Deutschland das beste Land der Welt ist, was Korruption betrifft. Also ich glaube, jede Gesellschaft hat ein Problem auf verschiedenen Leveln mit Korruption. Das ist so etwas, was, glaube ich, genauso zur Gesellschaft dazugehört wie Krieg.
Ja. Aber der Hauptunterschied ist, wie viel Korruption im Land passiert. Ja, ist immer, ja, es gibt natürlich immer was Gutes, was Böses, aber in der Ukraine, ja, das, was mich echt enttäuscht hat, also nicht enttäuscht, das ist nicht überraschend, aber ich habe darüber mit einem Freund von mir, der auch gerade in der Ukraine ist, gesprochen und es werden, also diese Essen, Kleidung und alles für die Armee bestellt. Und es gibt große Streite gerade darüber, dass man deutlich mehr Geld ausgibt und deutlich weniger tatsächlich kauft. Also das heißt, dieses Geld wird einfach geklaut. Und das ist so, ja okay, wenigstens, wenn wir keinen Krieg hatten. Aber wir haben jetzt Krieg, das ist unsere Armee ist das Einzige, was dieses Land am Leben hält. Und sie klauen Geld sogar hier.
Das ist, wird es in der Ukraine offen diskutiert, dass das passiert? Oder ist es eher so, wird es auch belegt oder gibt es nur die Vermutung, dass es passiert?
Offen diskutiert, ja.
Ja, wahrscheinlich hat ja deswegen Zelensky auch diese Minister und Leute aus seinem Umfeld werden ja regelmäßig irgendwie so entlassen. Ja, kriegt man, genau.
Ja, könnte sein. Ja, ich habe es gesehen, dass es Veränderungen in dem Apparat gibt, Regierungsapparat. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, aber ob es etwas ändern kann, weil in der Ukraine funktioniert es so, dass man etwas ändert und es wird für eine Weile, ganz am Anfang, so anders sein, aber dann findet man irgendwie wieder Wege, wieder zu bestechen oder zu keine Ahnung, korrumpiert zu sein. Man findet immer Wege dafür. Und es scheint der Fall zu sein, als ob es unendlich wäre.
Ja.
So ein Teufelkreis.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nach Berlin zu kommen, mit mir darüber zu sprechen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, aber den Krieg auch als Chance zu verstehen und jede Chance in diesem einen Leben, das man hat, nutzen sollte. Finde ich cool. Dankeschön.
Danke dir.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt noch die Kolumne aus der Berliner Zeitung von diesem Sonnabend. Ich habe mir dort über die Berlinale Gedanken gemacht und ein schönes Beispiel für, was passiert, wenn man sich selber nicht die Überschrift gibt für seinen Artikel. Die Überschrift dieses Artikels in der Berliner Zeitung ist Thilo Mischke Doppelpunkt. Die Berlinale ist überheblich und nimmt sich zu ernst, so wie Berlin. So, und jetzt mal darauf achten, wie der Text zu dieser Überschrift ist. In Berlin ist alles eine Kulisse. Jede Ecke, jede Straße, jede Kreuzung erzählen stumm ihre Geschichten. In den Archiven und manchmal sogar an den Wänden von U-Bahnhöfen sehen wir Bilder einer Stadt, die heute so nicht mehr existiert. Eine Stadt im 19. Jahrhundert von Kutschen befahren und der Moder Brandenburgs an den Hacken hochnäsiger Preußen. Im 20. Jahrhundert der Tanz, dann Hitler, dann Zweiteilung. Es gibt so viel zu erzählen, so viel zu entdecken. Wenn in Berlin Berlinale ist, also gerade jetzt, wenn Filmschaffende sich am Potsdamer Platz auf Off-Partys oder bei Netflix treffen, dann wird die erzählerische Leistung jedes Viertels in Berlin mir wieder deutlich. Wenn ich den Berlinale-Bären auf den Taschen in der U-Bahn oder Plakaten sehe, erinnert es mich an die Geschichten dieser Stadt. Nicht nur in Babylon Berlin, nicht nur in Weißensee oder das Leben der anderen, nein, diese Stadt erzählt so viele Geschichten. Während im Westen Didi Hallervorden mit Rollschuhen über den Kudamm fuhr, an dem Christiane F. sich selbst und die Welt, die sie ahnte zu kennen, aufgegeben hat, wurde im Osten das Gefühl, dass man kurz vor dem Aufwachen aus einem Fiebertraum hat, erzählt. Kurt Böwe in Auszug ins Paradies, der in einer Neubauwohnung über modernes Leben referiert. Ich erinnere mich an einen Film mit Sven Martinek als Bulli in Insel der Schwäne, einem Film der DEFA von 1983. Ein Meisterwerk. Ein Film, der mich diese Stadt hat spüren lassen. Die Jugend meiner Eltern erfahren lassen hat. Alexander Scheer in American Showdown. Kurzfilme aus den 2000er Jahren dieser Stadt. Alles war noch möglich, doch für die meisten Berliner war es schon zu spät. Lola Rent, noch früher, in den 90ern, eine Stadt gebaut auf Schutt- und Abenteuerspielplätzen. Jedes Jahrzehnt hat seine Filme in dieser Stadt. Seit es Filme gibt, ist Berlin unsterblich. Weil wir uns jedes Jahrzehnt immer und immer wieder ansehen können. Ich bin natürlich zu jung für Christiane F. Didi Hallervorden war schon Boomer Cringe, bevor es überhaupt Boomer und Cringe gab. Die DDR ist am Ende auch nur ein Luftzug in meinen Erinnerungen, kein Fundament. Aber all diese Filme, die aus dieser Zeit, aus dieser Stadt erzählt werden, lassen mir diesen Ort lebendig erscheinen. Ich kann dank DEFA und Didi in Zeiten reisen, die ich nur aus Erzählungen kenne. Die Berlinale in Berlin mag ein eitles und oft kühles Stelldichein sein. Es mag am hässlichsten Ort dieser Stadt, dem Potsdamer Platz, stattfinden, aber es ist eben auch ein Festival, ganz im Geiste von Berlin. Es ist überheblich, es nimmt sich oft zu ernst und trotzdem bereitet es den Besuchenden Spaß. Es bereitet ihnen Freude, in Einkaufspassagen für Tickets anzustehen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, denn Tickets gibt's nur noch online. Die Schauspieler, die ich beobachten konnte auf den Feten, mit leuchtenden Augen und der Überzeugung, der oder die einzig Richtige zu sein für diese eine Rolle. Da ist Hoffnung, da sind vergangene Enttäuschungen vergessen, so wie Berlin eben. Immer Hoffnung, Enttäuschung von früher, vergessen. Die Verhandlungen um Filmstoffe an Tischen in Restaurants, die Servietten aus Leinen anbieten, die Aufregung der Tischreservierung im Grill Royal, diesem Restaurant an der Friedrichstraße, das Berlin erfolgreich in Erlebnisgastronomie übersetzt hat. All das ist diese Stadt, dieses Festival. All das erinnert mich daran, wenn ich die Plakate sehe. Und ich frage mich, was für Geschichten wollen wir in Zukunft aus dieser Stadt erzählen? Welche Filme sollen meine Kinder und deren Kinder gucken, um Friedrichshain zu verstehen? Kreuzberg, die Träume und Ängste der Berliner. Ich hoffe, im hölzernen Herzen dieser Stadt werden auch diese Filme geplant, werden verkauft und irgendwann gedreht. Doch was sind die Geschichten der Gegenwart? Dieser Versicherungskaufmann aus Hakenfelde mit Bürgermeisterambitionen etwa? Ist es der Amazon-Turm an der Warschauer, die Eigentumswohnung in der Revala? Was sind die Geschichten der Gegenwart, die wir für bedeutsam erklären? Was passiert, wenn die Stadt keine Geschichten mehr erzählen kann, weil sie doch wie jeder andere wird. Kann das auch in Berlin geschehen? Ich frage mich das, während ich die Grünberger Straße entlanglaufe. Hier, in den letzten unsanierten Gebäuden, wurde das Leben der anderen gedreht. Ich stehe am Boxhagener Platz und denke an den verfilmten Roman von Thorsten Schulz. Ich denke an meine eigene, erwachsene Geschichte, die hier vor 20 Jahren auf den Dächern der Häuser in Friedrichshain begann. Dieser Wunsch, von Berlin zu erzählen, in Büchern, in Kolumnen, in Dokumentationen, in Podcasts. Er entstand hier, in dieser Stadt, die so viel zu erzählen hat, dass wir Bewohner unbedingt zuhören müssen. Tschüss, bis nächste Woche.